Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, erinnert ihr euch noch an das schöne Lied, das die Kinder vergangenen Sonntag gesungen haben? Sola gratia heißt, dass Gott uns liebt, dafür brauchen wir nichts machen. Solus Christus, nur durch Jesus ist der Weg zum Vater frei. Sola Scriptura, was die Bibel sagt, lässt den Weg zu Gott uns finden. Sola fide, nur durch den Glauben bist du in Gottes Reich dabei. Was für eine großartige Zusammenfassung der reformatorischen Botschaft, der wiederentdeckten Botschaft des Evangeliums, dass die Tür zum Paradies, zum Vaterhaus weit aufstößt. Vergangene Woche haben wir uns Gedanken gemacht über das erste Sola der Reformation, sola gratia, allein die Gnade. Und ich habe versucht zu erklären, was die Gnade bedeutet. Die Gnade rettet, sie ist Geschenk und sie verändert. Heute das zweite Sola oder das zweite Solus, Solus Christus, allein Jesus Christus. Das scheint irgendwie eine Selbstverständlichkeit zu sein. Dass nämlich Jesus wichtig ist für Christen, das ist irgendwie jetzt nicht ganz so eine spektakuläre Aussage. Für alle Christen spielt Jesus die zentrale Rolle. Aber man müsste es vermutlich, dieses Solus Christus, vermutlich nicht so stark betonen, wenn es nicht nötig wäre. Und deshalb habe ich mich gefragt, warum war das den Reformatoren so wichtig, das ausdrücklich nochmal zu sagen? Das eigentlich Selbstverständliche nochmal extra zu formulieren. Es war ihnen wichtig, dieses Jesus gegen die Missverständnisse der damaligen Zeit abzugrenzen. Weil es gab die Vermutung, dass man vielleicht doch noch den Papst braucht, doch noch die Heiligen zur Sicherheit auch nochmal ins Boot holt, doch noch auch Maria als Mittlerin braucht irgendwie. Und die Reformatoren haben gesagt, allein Christus, er ist genug, wir brauchen da nicht nochmal 14 oder wie viele Nothelfer, um uns mit Gott in Verbindung zu bringen. Und das haben sie nicht aus der Luft gegriffen, Martin Luther und die anderen Reformatoren, sondern das stand in der Bibel. Ich lese euch einen Abschnitt vor, ein kurzer Abschnitt aus dem 1. Timotheusbrief, 1. Timotheus 2. Eigentlich wollte ich nur Vers 3 bis 6 lesen. Ich fange trotzdem beim Vers 1 an, damit man auch merkt, um was es in dem Abschnitt so überhaupt geht. Es geht um den Gottesdienst. Zuerst und vor allem bitte ich euch, im Gebet für alle Menschen einzutreten. Bringt eure Wünsche, Fürbitten und euren Dank für sie vor Gott. Betet auch für die Könige und alle übrigen Machthaber, denn wir wollen ein ruhiges und stilles Leben führen in ungehinderter Ausübung unseres Glaubens und in Würde. So ist es recht und gefällt Gott unserem Retter. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn nur einer ist Gott und nur einer der Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch, Jesus Christus, der hat sich selbst hingegeben als Lösegeld für alle Menschen. Das gilt es zur rechten Zeit zu bezeugen. Also ein Gott und ein Mittler. Das ist die einfache Formel, um die es mir geht, warum ich diesen Text ausgewählt habe. Es gibt eben nicht einen Gott und viele Mittler, viele Wege, sondern ein Mittler wird hier herausgestellt. Und das ist keine singuläre Stelle, sondern ähnliche Stellen gibt es ja etliche im Neuen Testament, die uns auf die Einzigartigkeit, auf die Einzigkeit Jesu hinweisen. Für alle Menschen, heißt es hier, soll man beten und alle Menschen will Gott auch einbeziehen in seinen Rettungsplan. Also Gott schließt keinen aus, heißt das, so würde ich das verstehen. Diese Botschaft gilt also nicht nur für Juden und Griechen, für Italiener, Deutsche, Japaner, für alle. Eine weltumspannende Botschaft wird hier verkündet. Und man muss sagen, dass das zu einer Zeit gesagt wird, an dem das Christentum alles andere als eine Weltreligion darstellt, sondern eher eine doch sehr überschaubare Sondergruppierung irgendwie im Dunstkreis des Judentums der damaligen Zeit. Alle Menschen werden hier in den Blick genommen. Ich möchte heute Morgen nicht über andere Religionen sprechen oder darüber, wo man sonst noch Gottes Erkenntnis gewinnen kann, sondern ich möchte mich auf die Einzigkeit Jesu konzentrieren und das, was uns die Bibel dazu zu sagen hat. Also ich möchte versuchen zu sagen, inwiefern ist denn Jesus einzigartig? Was ist denn so das Besondere, so das Alleinstellungsmerkmal bei Jesus? Und ich möchte dazu eine alte theologische Lehre aufgreifen, die vor allem so im reformierten Bereich weit verbreitet ist, aber ihr erkennt sie sicher auch, die drei Ämter Christi. Die kommen in dem schönen Lied vor, welch ein Freund ist unser Jesus, letzte Strophe. Was ist Jesus? Er ist König, Priester und Prophet. Und ich möchte es in umgekehrter Reihenfolge nehmen. Mit dem Propheten möchte ich anfangen. Jesus ist Prophet und darin ist er einzigartig. Und da wundert man sich vielleicht, weil, Moment, Propheten gibt es doch auch noch andere. Und wenn wir das Wort Prophet hören, denken wir ans Alte Testament. Da gibt es eine ganze Menge Propheten. Wie viele eigentlich, wisst ihr das? Wie viele Propheten gibt es im Alten Testament? Mal kurz nachdenken, zusammenzählen. Das ist so eine schöne Bibelquizfrage, vielleicht für die Gemeindefreizeit. Wie viele Propheten gibt es im Alten Testament? 12 kleine, 4 große, macht 16. Aber es gibt ja noch andere. Also man muss nur an Elia oder Elisa denken, nach denen ist ja kein Buch benannt. Und da gibt es noch andere, Nathan kommt da mal vor oder nochmal ein anderer Micha taucht auf. Und auch David und Mose und Samuel werden als Propheten bezeichnet. Also man kann es gar nicht so ganz genau sagen, wie viele Propheten es im Alten Testament gibt. Fest steht, das Prophetische spielt im Alten Testament eine sehr große Rolle. Also viele Propheten und man denkt natürlich auch noch an andere Propheten, Nostradamus zum Beispiel oder Mohammed. Der Prophet des Islam. Also viele Propheten. Warum ist dann das einzigartig, dass Jesus Prophet ist? Dazu müssen wir auf eine besondere Stelle schauen im Alten Testament, wo Mose zum Volk spricht und Folgendes sagt. In 5. Mose 18 lesen wir das. Der Herr, dein Gott, wird einen Propheten berufen, einen Propheten wie mich. Er wird aus deinem Volk sein, einer deiner Brüder. Auf den sollt ihr hören. Jesus ist also nicht ein Prophet, sondern der Prophet. Der Prophet, den Mose angekündigt hat, ein Prophet wie mich wird der Herr zu euch senden, auf den sollt ihr hören. Also ein Prophet mit einer ganz besonderen Botschaft, einer, der in besonders enger Beziehung zu Gott steht, so wie Mose auch mit Gott quasi auf Du und Du war, so wird auch dieser Prophet in ganz besonders einzigartiger Weise mit Gott verbunden sein. Das Matthäusevangelium, da war das offensichtlich wichtig, diese Verheißung von Mose, und man sieht das schon im Aufbau dieses Evangeliums, es gibt 5 große Reden, wo Jesus seine Lehre weitergibt und das entspricht natürlich den 5 Büchern Mose, das ist eine Entsprechung und an einigen anderen Stellen sieht man das noch, dass Matthäus genau diese Verheißung ganz klar gesehen hat und herausstellen wollte. Und am Ende des Matthäusevangeliums wird den Jüngern vom Auferstandenen aufgetragen, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Also ganz hohe Stellung der Lehre Jesu, von dem, was Jesus weitergegeben hat, an Botschaft von Gott. Also Jesus ist der Prophet in einzigartiger Weise Gottes Sprachrohr, Gottes Bote und, wie wir es vor zwei Wochen gehört haben, Gottes Wort in Person. Also Jesus, der Prophet. Und das Zweite, Jesus, der Priester. Jesus ist Priester. Das spielt jetzt so an weiten Teilen des Neuen Testaments keine so große Rolle, aber im Hebräerbrief ist das die zentrale Aussage über Jesus. Der Hebräerbrief, der nimmt als Bild den großen Versöhnungstag, Yom Kippur, und sagt, so wie an Yom Kippur der hohe Priester einmal im Jahr das Allerheiligste betreten durfte, um ein Opfer für die Schuld des Volkes darzubringen, so hat Jesus durch seine Lebenshingabe am Kreuz quasi in Doppelfunktion als Priester und als Opferlamm dieses Opfer ein für alle Mal dargebracht, und zwar für alle Menschen. Jetzt habe ich was vergessen. Ich wollte euch ja Symbole zeigen für die drei Ämter. Jetzt mache ich gleich zwei auf einmal. Also für den Propheten habe ich hier das Fernglas. Ja, der Prophet, der sieht voraus, was kommen wird. Und Jesus hat es ja getan. Er hat seinen Tod und seine Auferstehung vorhergesagt. Auch die Zerstörung von Jerusalem hat er angekündigt. Er wusste, was im Herzen der Menschen war. Alles, was man so mit einem Prophet verbinden würde. Aber er ist eben mehr als nur ein Prophet. Er ist der Prophet. Und als Symbol für den hohen Priester habe ich dieses Brot hier mitgebracht, weil dieser hohe Priester eben nicht nur als hoher Priester ins Allerheiligste geht, um ein Opfer darzubringen, sondern in Personalunion quasi auch das Opferlamm ist. Also nicht nur der, der es darbringt, sondern das Opfer selbst. Also Jesus ist der Priester. Der Hebräerbrief denkt übrigens auch darüber nach, wie das sein kann, dass Jesus Priester ist, weil er doch gar nicht aus dem Stamm Levi stammt, also gar nicht aus dem Priestergeschlecht kommt. Und da sagt er, er ist Priester nach der Ordnung Melchisedeks, also so noch viel vor dem Gesetz. Da war schon mal ein Priester des Allerhöchsten, der Abraham gesegnet hat. Da in diese Kategorie gehört auch Jesus rein. Jesus hat also nicht nur eine Lehre gebracht, sondern war selbst zentraler Teil seiner Lehre. Ich habe mich erinnert an das Gespräch mit einem Buddhisten. Damals war ich in London auf einem Einsatz mit Operation Mobilisation. Wir haben da auf den Straßen von London mit Leuten über den Glauben geredet. Und das war ein Buddhist aus Deutschland. Also es war ein Deutscher, der zum Buddhismus sich gezählt hat. Und mit dem habe ich länger diskutiert. Der hat gesagt, also euch Christen verstehe ich nicht. Also Jesus mag ja ein toller Typ sein, aber ihr redet immer nur davon, von seiner Geburt, von seinem Tod, was mit ihm passiert ist. Aber viel wichtiger ist doch, was er gesagt hat. Also mich als Buddhist wird die Lehre interessieren, nicht die Person selber, die spielt doch gar keine Rolle. Interessanter Gedanke, muss man jetzt mal sagen. Es stimmt, also wenn man nur guckt, was ist Jesus widerfahren und das, was er gesagt hat, spielt keine Rolle, wäre auch merkwürdig. Und ich habe dem gesagt, doch, also das, was Jesus gesagt hat, spielt natürlich eine Rolle, ist ganz wichtig, aber er ist selbst Teil seiner Botschaft. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn überzeugt habe mit meiner Argumentation, aber es war zumindest ein sehr eindrückliches Gespräch für mich. Und tatsächlich ist es so, im Neuen Testament ist Jesus nicht nur der Botschafter, sondern er ist Teil der Botschaft. Im Hebräerbrief wird dann dieser Gedanke, dass Jesus der Priester ist, noch weitergeführt. Jesus ist nicht nur ins Allerheiligste gegangen, um ein einmaliges Opfer darzubringen, sondern er hat gleichsam den Zugang zum Allerheiligsten geöffnet. Und deshalb dürfen wir mit Freimut, so steht es im Hebräerbrief, dürfen wir mit Freimut zum Thron der Gnade kommen. Also der Zugang zum Allerheiligsten, zu Gott selbst, ist frei. Und dafür steht natürlich der zerrissene Vorhang an Karfreitag, wo der Zugang zum Thronsaal durch Jesus freigemacht wird. Und deshalb hat das Lied der Kinder letzten Sonntag das ganz genau auf den Punkt gebracht: Nur durch Jesus ist der Weg zum Vater frei. Genau das tut der Priester, Jesus. Es gibt noch ein drittes Amt. Ein drittes Amt Christi, der König. Und ich habe eine Krone mitgebracht, die Krone, die Jesus trug, die einzige, die er so, von der berichtet wird, dass er sie von anderen aufgesetzt bekam, die Dornenkrone. Und das zeigt, dass er natürlich ein anderer König ist, kein so normaler König, wie wir sie kennen. Ich habe mal eine kurze Liste gemacht, wo denn Jesus als König vorkommt im Neuen Testament. Man könnte die vermutlich noch verlängern, aber so ein paar Stichworte. Die Weisen sahen den Königsstern und wollten dem neugeborenen König huldigen. Der Einzug in Jerusalem, also der Einzug des Königs auf dem Esel, wird von allen vier Evangelisten berichtet. Hosianna, dem Sohn Davids. Beim Verhör wird Jesus von Pilatus gefragt, bist du ein König? Und Jesus sagt, du sagst es. Also, ja, heißt es. Aber ich bin ein anderer König. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und deshalb stand über dem Kreuz Jesus von Nazareth, König der Juden. Als Jesus seine Jünger fragte, für wen ihn denn die Leute halten, erzählten sie von verschiedenen Vermutungen und Theorien, die sie gehört hatten. Und dann fragte sie Jesus direkt, und ihr, für wen haltet ihr mich? Und da gibt Petrus die ehrliche Antwort, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Christus, der Gesalbte, in Israel ein Königstitel. Messias heißt der König. Also Jesus trägt den König im Namen, könnte man sagen. Jesus Christus heißt Jesus der König. Wenn wir heute sagen, Jesus ist König, dann bringen wir damit zum Ausdruck, dass Gott ihm alle Gewalt im Himmel und auf Erden übertragen hat. In meinem 7-Wochen-Programm, 7 Wochen mit Paulus, bin ich jetzt beim Römerbrief angelangt und habe gestern den Abschnitt gelesen, Römer 1 bis 3. Und da hieß es gleich am Anfang, Gott hat ihm, nämlich Jesus, durch die Auferstehung von den Toten die Vollmacht verliehen, als sein Sohn zu herrschen. Also hier wird die Auferstehung und die Königsherrschaft Jesu zusammengebracht. Und ihr Lieben, das ist absolut einzigartig. Gott erlaubt es einem Menschen zu herrschen, quasi als König sozusagen zu regieren. Doch eine grandiose Vorstellung. Im Glaubensbekenntnis sagen wir, er sitzt zur Rechten Gottes. Und das ist nichts anderes wie der Ehrenplatz, der besonders hervorgehobene Platz, einer, der herausgehoben ist aus allen anderen. Und ich habe dann weiter gesucht, wo das noch vorkommt, die Herrschaft Jesu, und eine ganz spannende Stelle gefunden, 1. Korinther 15. Dort schreibt Paulus, denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde zu Füßen gelegt hat. Der letzte Feind, den er vernichten wird, ist der Tod. Sobald ihm nun alles unterworfen ist, wird auch der Sohn selbst sich unterwerfen. Er wird sich Gott unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat. Das geschieht, damit Gott sei alles in allem. Erfahrungsgemäß kommen wir bei der Dreieinigkeit, wie das genau ist, natürlich an Grenzen mit unserem Denken. Aber es ist eindeutig, dass dieses Königtum Jesu ein Ziel hat, nämlich die Menschen in eine neue Beziehung zu Gott, in eine neue Beziehung zum Vater hineinzubringen. Genau, also wir stellen fest, das Neue Testament beschreibt das Königtum Jesu auf sehr vielfältige Art und Weise. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, dass das in neuerer Zeit wieder eine größere Rolle zu spielen scheint. In vielen Lobpreis- und Anbetungsliedern kommt Jesus als König vor. Und vor einiger Zeit, noch nicht so lange her, hat jemand zu mir gesagt, also mit dem Jesus als König kann ich nicht so viel anfangen. Das klingt mir zu sehr nach Monarchie. Und man muss sagen, ja, genau richtig. Monarchie, Monos, einer oder einzig, und Archie, Herrschaft, also Alleinherrschaft, nur einer ist König. Es kann nur einen geben, könnte man sagen. Genau das ist das Bild, was das Neue Testament von Jesus zeichnet. Er ist der König. Und deshalb Solus Christus. Es gibt keinen anderen, den man noch als König bezeichnen könnte. Solus Christus bedeutet, nur durch Jesus ist der Weg zum Vater frei. Das ist das, was wir vorhin auch in der Lesung gehört haben. Nur durch seinen Namen werden wir gerettet. Und das kommt in allen drei Ämtern Christi, dem prophetischen, dem priesterlichen, dem königlichen, zum Ausdruck. Jesus ist einzigartig, außergewöhnlich, man könnte sagen alternativlos. Und genau deshalb scheiden sich auch an ihm die Geister. Aber er öffnet den Weg ins Vaterhaus, ins Allerheiligste, ins Paradies, in die Gemeinschaft mit dem Vater. Und deshalb gebührt ihm alle Ehre. Deshalb gebührt ihm aller Jubel, alle Anbetung, natürlich heute an Jubilate, aber unser ganzes Leben lang. Amen.